Wir sind im ersten Thessalonicher Brief im Kapitel 2. Wir werden heute einen ganzen Vers durchnehmen. Und das ist der Vers 13. Schreibt der Apostel Paulus: Und darum danken auch wir Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Paulus sagt, das, was wir euch hier verkündigen, das, was wir euch gelehrt haben, das haben wir uns nicht selbst ausgedacht. Das ist nicht Menschenwort, sondern das ist Gottes Wort. Und er sagt, es wirkt in euch. Wir haben vor 2 Wochen drüber gesprochen, über die Kraft, die Gottes Wort hat, unser Leben zu verändern und uns zu überführen. Sagt hier wieder, Gottes Wort wirkt in den Glaubenden, die das mit Glauben aufnehmen. Jesus hat es gesagt in dem Gleichnis vom Seemann. Oder eigentlich ist es das Gleichnis von den unterschiedlichen Böden unseres Herzens. Und da hat er gesagt, dass die, die das Wort hören und es verstehen und es aufnehmen, die werden Frucht bringen, 100-fach und 60-fach und 30-fach. Gottes Wort ist wirksam in unserem Leben, es verändert uns, es hat Kraft. Und die Bibel beansprucht eben genau das, Gottes Wort zu sein. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16, da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Unterweisung, das heißt zur Lehre in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Also jede Schrift ist von Gott eingegeben, heißt es. Und der Apostel Petrus schreibt uns im 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 19 bis 21, für die, die mitlesen wollen. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Also die Bibel, die wir hier in den Händen halten, die Schreiber der Bibel beanspruchen, dass das Gottes Wort ist. Dass es nicht Menschenwort ist, sondern Gottes Wort ist. Und in den 2 Stellen, die wir gelesen haben, finden wir auch, wie dieser Vorgang der Inspiration, wie wir das nennen, vor sich gegangen ist. Inspiration bedeutet so viel, wie im Lateinischen, aus dem Lateinischen kommt es, bedeutet so viel wie Eingebung. Oder eingeben, einhauchen. Also Gottes Wort wurde von Gott eingegeben. Im Griechischen bedeutet das Wort so viel wie Gott gehaucht. Das ist das Theopneustos, also Gott und Wind oder Atem. Es ist von Gott eingehaucht. Von Gott eingegeben. Und in der Stelle vom Petrusbrief sagt uns, dass Inspiration nicht durch den Willen von Menschen geschehen ist. Es war nicht etwas, was Menschen fabriziert haben. Die Initiative ist von Gott ausgegangen. Sie wurden getrieben vom Heiligen Geist. Und so haben sie zu uns gesprochen. Also Menschen wurden bewegt von Gott, vom Heiligen Geist. Dieses Wort getrieben ist ein interessantes Wort, ist ein Wort, was eigentlich aus der Schifffahrt kam. Menschen haben Segel gesetzt und wurden dann vom Wind getrieben. Das ist das Bild, was der Apostel hier verwendet. Also, die Propheten, die Apostel, die Schreiber der Bibel haben sozusagen geistig ihre Segel gesetzt, waren offen für Gott, offen für den Heiligen Geist, und dann hat der Heilige Geist sie in die Richtung getrieben, in die er sie haben wollte. Indem er sie gebraucht hat mit ihrer eigenen Persönlichkeit, Aber es war geführt vom Heiligen Geist. Es war kein mechanisches Diktat irgendwie. Aber Gott hat genau die Menschen auserwählt, von denen er gewusst hat, die werden genau die Worte wählen, die ich haben will. Und dann hat er sie in die Richtung geleitet und getrieben. Und sie haben das niedergeschrieben. Wahrscheinlich ohne, dass ihnen das so wirklich bewusst war. Vielleicht haben sie sich gedacht, Mann, das wäre ein gutes Wort, das zu verwenden für diesen Gedanken. Und der Heilige Geist hat sie aber in die Richtung getrieben. So dass die Menschen genau die Worte niedergeschrieben haben, die Gott wollte, die der Heilige Geist uns sagen wollte. Also wenn wir die Bibel in der Hand haben, könnten wir sagen, es ist vollkommen Menschenwort. Menschen haben es niedergeschrieben mit ihrer Persönlichkeit, aus ihrem Hintergrund, aber es ist gleichzeitig vollkommen Gottes Wort. Jedes einzelne Wort, was wir hier in unserer Bibel haben. So wie Jesus vollkommen Mensch war und vollkommen Gott war. Interessant, Jesus ist das Wort Gottes, auch das menschgewordene Wort Gottes, durch das Gott sich offenbart hat. Also es ist beides da. In den Worten der Bibel ist beides vorhanden. Es ist Gottes Wort in menschlicher Sprache. Aber jedes Wort ist Gottes Wort. Und das ist eine tolle Sache. Es ist das Wort des allwissenden, allmächtigen, allweisen Gottes. Und es ist unmöglich, dass Gott sich irrt. Oder dass Gott einen Fehler macht. Oder dass Gott sich widerspricht. Deswegen ist Gottes Wort unfehlbar. Und es ist zuverlässig. Und es ist wahr. Und es ist voll Autorität in allem, was es sagt. Es ist einfach Gottes Wort. Und überlegt euch das mal, das ist eigentlich begeisternd, wenn man darüber nachdenkt. Wir haben Worte, die Gott selber zu uns spricht. Das ist unheimlich bereichernd, oder? Wir sind reich beschenkt. Gott selbst spricht zu uns. In der Art und Weise, wie wir es verstehen können. Das ist wunderbar. Weil wir könnten Gott nicht kennen, wenn er sich uns nicht offenbaren würde. Wir können ein bisschen was von ihm kennen. Die Bibel sagt uns das aus der Schöpfung. Wir können erkennen, dass es Gott gibt. Wir können erkennen, dass er ziemlich mächtig ist, dass er wunderbar kreativ ist. Aber ihn persönlich, wer wirklich ist, wie er wirklich ist, was er vorhat mit unserem Leben, das können wir nur wissen, wenn er sich uns offenbart. Wir Menschen, wir begrenzte Menschen, könnten den allmächtigen, unendlichen Gott nicht fassen aus uns selbst. Und das ist das Problem von Religionen, wo Menschen sich irgendwie nach Gott ausstrecken, versuchen irgendwie Gott zu finden, von dem sie wissen, dass er existiert, weil im Herzen Menschen sind hoffnungslos religiös. Aber wie kann ein begrenzter Mensch den unendlichen Gott fassen? Das ist nicht möglich. Das ist nur möglich, wenn er sich uns offenbart, wenn er sich nach uns ausstreckt. Und das hat er getan, in Jesus und durch sein Wort. Und so ist es wunderbar, wir können ihn kennen und wir können wirklich Wahrheit kennen. Objektive Wahrheit. Weil der zu uns spricht, der alles weiß. Und die Sache ist natürlich, jetzt könnte man sagen, das ist ja ganz schön arrogant, oder? Was die Apostel hier beanspruchen. Dass sie sagen, unsere Botschaft, die wir euch verkündet haben, das ist Gottes Wort. Ich meine, da könnte ja jeder kommen, oder? Warum soll ausgerechnet das, was die Apostel uns gesagt haben, Gottes Wort sein? Warum sollen ausgerechnet denen glauben? Behaupten nicht alle Religionen das, dass sie irgendwie Gottes Wort haben? Haben nicht alle ihre Propheten und ihre heiligen Bücher und die beanspruchen das auch, Gottes Offenbarung zu sein? Warum ausgerechnet der Bibel glauben? Ich meine, diese verschiedenen heiligen Bücher, die widersprechen einander. Also kann nicht alles Gottes Offenbarung sein, weil Gott wird sich nicht widersprechen. Warum soll ich ausgerechnet der Bibel glauben? Was würdest du antworten, wenn dich jemand sowas fragt? Und die Menschen fragen das oft, oder? Sagen sie das oft. Was würdet ihr antworten? Wie würdet ihr es begründen, warum ihr der Bibel glaubt und nicht irgendeinem anderen Buch? Ja, es ist Gottes Wort, aber alle beanspruchen, dass es ihr Buch Gottes Wort ist. Was würdet ihr antworten?
Weil sich die Prophetien im Alten Testament auf Jesus erfüllt haben.
Genau, cool, das ist schon ein konkreterer Punkt, eine konkretere Antwort. Und das ist unser Thema heute. Wir wollen uns heute einfach Gedanken machen über die Glaubwürdigkeit der Bibel. Was sind die Gründe, warum wir glauben, dass es wirklich Gottes Wort ist, dass es vernünftig ist anzunehmen, dass das Gottes Wort ist und etwas anderes? Und das ist eine sehr aktuelle Frage, ne? Weil die Leute sagen ja, alle Wege führen doch zu Gott. Und warum soll ich ausgerechnet der Bibel glauben? Na, damit wollen wir uns heute beschäftigen. Und ich habe hier die Hauptpunkte auf die Folie gemacht, weil es so ein bisschen was Intellektuelles ist heute, was zum Nachdenken, Argumente für das, was wir glauben, sodass ihr den Faden nicht verliert. Okay? Zuerst einmal ein paar Annahmen. Ich denke, es ist vernünftig anzunehmen, dass eine Schrift oder ein Prophet, der von Gott kommt, der von Gott zu uns spricht, erstens die Welt so beschreiben wird, wie sie wirklich ist. Und uns auch so beschreiben wird, wie wir wirklich sind. Ich meine, Gott kennt die Realität und wenn Gott über die Schöpfung, über uns spricht, dann sollte das dem entsprechen, wie es wirklich ist. Ich denke, es ist vernünftig anzunehmen. Das ist eine Art, wie wir das prüfen können. Zweiter Punkt ist, Gott wird sich nicht selber widersprechen. Wenn Gott die Wahrheit ist und die Wahrheit kennt, dann wird er nicht einmal das sagen und dann das Gegenteil. Sonst wäre er ein verwirrter Gott und dann wüssten wir eigentlich so viel wie vorher. Wenn Gott einmal das sagt, dann wüssten wir wieder gar nichts. Und die dritte Annahme ist, dass Gottes Offenbarung gewisse übernatürliche Merkmale oder Eigenschaften haben wird. Okay, schauen wir uns den ersten Punkt an. Beschreibt die Bibel die Welt, wie sie wirklich ist? Und uns Menschen, wie wir wirklich sind? Und ich behaupte, wenn wir die Bibel lesen, können wir sagen, ja, das ist so. Das ist so, wenn die Bibel über die Schöpfung spricht, wenn Gott unser Universum beschreibt in der Bibel. Die Bibel ist ganz sicher kein naturwissenschaftliches Textbuch, das ist nicht die Aussageabsicht der Bibel, nicht der Fokus der Bibel. Aber die Bibel spricht über gewisse Fakten. In der damaligen Sprache, das müssen wir auch beachten, aber das, was die Bibel sagt über die Welt, ist wahr. Nach allem, was wir heute wissen. Und es ist eigentlich absolut erstaunlich, wenn wir bedenken, dass diese Fakten in der Bibel offenbart wurden, tausende Jahre zuvor, bevor die Menschen das selber entdeckt haben. Selbst zu einer Zeit, wo Menschen falsche Ansichten hatten über die Welt. Zum Beispiel, wo alle Menschen geglaubt haben, dass die Welt eine Scheibe ist, dass die Welt flach ist. Die Bibel enthält diese Fehler nicht ihrer Zeit. Zum Beispiel Hiob 26, Sprüche 8, Jesaja 40, Amos 9. Da wird überall ausgesagt, dass die Erde rund ist. Hiob 26, Vers 7. Da heißt es, das heißt Gott hängte die Erde auf über dem Nichts. Das ist faszinierend. Zu einer Zeit, wo die Menschen was ganz anderes geglaubt haben, hat Gott gesagt, nee, die Erde ist rund. Und die Erde, die ist in dem Nichts, über dem Nichts aufgehängt. In Hiob 36 wird der Wasserkreislauf beschrieben. Das Buch Hiob ungefähr 1600 Jahre vor Christus. Wurde erst 30 vor Christus von einem römischen Ingenieur verstanden, wie Wasserkreislauf funktioniert. Verdunstung und Wolken und Regen und das Ganze. Buch Hiob 1600 vor Christus. Noch ein Beispiel der Matthew Morey, das war der Vater der Ozeanographie. Der hat im Psalm 8, Vers 9 gelesen von den Pfaden der Meere. Und er hat gesagt, okay, was Gott sagt, das stimmt, er war ein gläubiger Mensch. Und dann hat er nach diesen Pfaden in den Meeren gesucht. Und haha, Überraschung, er hat die Meeresströmungen entdeckt. Die Bibel beschreibt unser Universum, wie es ist. Im Gegensatz zu anderen Schriften. Die hinduistischen Schriften sagen zum Beispiel, die Erde, die ruht auf dem Rücken eines Elefanten, der auf einer Schildkröte steht, die in Milch schwimmt. Na, wisst ihr was? Die Leute, die Bilder gemacht haben vom Mond aus oder so, oder vom Weltraum, von unserer Erde, die haben keinen Elefanten gefunden. Und auch keine Schildkröte. Aber die haben gefunden, dass es stimmt, was die Bibel sagt, dass die Erde über dem Nichts aufgehängt ist, sozusagen in der Sprache damals. Aber es stimmt, was die Bibel sagt. Okay, welchem Text wollen wir vertrauen? Der uns die Wahrheit sagt, über das, wie die Welt wirklich ist, oder der sagt, wir ruhen auf dem Elefanten? Welchem Text will ich glauben, wenn er über geistliche Wahrheiten spricht? Ich würde mal eher sagen, der Text, der uns die Wahrheit sagt, über diese Welt. Die Bibel beschreibt auch uns Menschen, wie wir wirklich sind. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, sind kreativ, wir sind Persönlichkeiten. Das stimmt. Die Bibel beschreibt uns sogar so in den Bereichen, die wir nicht so gerne hören wollen. Dass wir Menschen gefallen sind, dass wir Sünder sind. Die Bibel beschreibt unser Gewissen, unsere Gedanken. Und wenn wir das vergleichen mit dem, was die Bibel sagt, mit dem, was ich in mir drinnen finde und wie ich wirklich bin, muss ich sagen, ja, wenn ich ehrlich bin, das stimmt. Selbst wenn es mir nicht gefällt, alles. Aber es stimmt, was die Bibel sagt. Die Bibel beschreibt sogar ihre Helden, so wie sie wirklich waren, auch ihre Schwächen. Wir lesen von Davids Ehebruch mit Bathsheba, David, der größte König Israels. Wir lesen vom Apostel Petrus, der uns unter anderem schreibt, dass alle Schrift von Gott ist, ja, und nicht von Menschen. Wir lesen von Petrus, dass er Jesus verleugnet hat. Ich meine, das sind schon krasse Sachen, ne? In der Bibel wird nichts schön geredet. Und viele von den Autoren wurden dafür verfolgt, für das, was sie geschrieben haben und das, was sie verkündigt haben. Paulus schreibt hier den Thessalonichern, dass sie unter Verfolgung den Glauben und das Wort festgehalten haben. Ich meine, die Bibel sagt uns einfach, wie es wirklich ist. Sie sagt, der Mensch ist korrupt, der Mensch ist gefallen, er ist in Rebellion gegen Gott. Und die Bibel sagt uns, der Mensch ist völlig unfähig, sich selbst zu retten. Muss sich völlig abhängig machen von einem Retter. Und der Weg der Erlösung, den uns die Bibel zeigt, der erfordert Demut und lässt eigentlich keinen Raum für menschliche Leistungen oder menschliches Rühmen. Ganz im Gegensatz zu allen anderen Religionen, ne, die sagen, du musst dir den Himmel verdienen. Und du kannst dir den Himmel verdienen, indem du meditierst oder dich fünfmal am Tag zum Gebet verneigst oder irgendwelche religiösen Traditionen durchmachst, dass du dich taufen lässt und firmen lässt und in die Kirche läufst und gute Werke tust oder immer wieder geboren wirst, bis du es endlich richtig machst und wirklich gut lebst. Du musst dir den Himmel selber verdienen, Gemeinschaft mit Gott. Und dann, wenn du zumindest glaubst, du bist ein guter Mensch, kannst du dich rühmen und sagen, hey, ich bin ja besser als du, deswegen segnet Gott mich. Und ich bin als König wiedergeboren worden und du leider nur als Bettler. Naja, hast du Pech gehabt. Ich habe halt gut gelebt in meinem vorigen Leben, deswegen bin ich in der oberen Kaste. Und da kann ich stolz sein. Aber die Bibel ist anders. Sie sagt, wir sind völlig abhängig von Jesus, dass er uns rettet. Abhängig von wem anderen. Und es erfordert Gebrochenheit und Buße und Hingabe und Vertrauen. Ich meine, das ist keine Religion, die Menschen erfunden hätten, oder? Das ist nichts, was unserem Stolz irgendwie schmeichelt. Und die Bibel ist ehrlich. Die Bibel sagt uns die Wahrheit, wenn sie über uns Menschen spricht. Die Apostel hätten nicht über ihre eigenen Fehler geschrieben. Aber es ist Gottes Wort. Gott sagt uns die Wahrheit. Bibel sagt uns auch die Wahrheit, wenn es um historische Fakten geht, um Geschichte. Und das Coole an der Bibel ist, dass das, was Jesus für uns getan hat und die Begebenheiten, die wir in der Bibel lesen, die sind nicht irgendwo passiert. Das sind nicht irgendwelche Märchen, es war einmal und tausend und eine Nacht, solche Dinge, sondern das ist passiert. An konkreten Orten, zu bestimmter Zeit, da hat Jesus oder Personen im Alten Testament, das haben die gelebt und hat Gott mit seinem Volk gehandelt. Und das sind nachprüfbare historische Ereignisse. Wenn wir nur einen Autor alleine nehmen, den Lukas, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat und die Apostelgeschichte. Lukas war Arzt, intelligenter Mann und er hat gut nachrecherchiert. Und allein dieser eine Autor nennt drei Kaiser, 7 Statthalter und Hohepriester, 32 Länder, 54 Städte und 9 Inseln. Und das ohne Fehler. Das sind überprüfbare Dinge, die können wir nachprüfen. Durch Archäologie, durch außerbiblische Geschichtsschreibung. Wir können nachprüfen, haben diese Städte wirklich existiert? Hat dieser Kaiser zu der Zeit regiert? Gab es diese Menschen? Und Archäologie hat bis jetzt alles bestätigt. Es wurde vor ein paar Jahren das Haus oder zumindest ein Hinweis von Pontius Pilatus gefunden. Und man hat auch irgendwo von König David eine Inschrift gefunden. Die Archäologie findet ständig neue Beweise, dass das wirklich stimmt, was sich hier zugetragen hat. Im Alten Testament es wurden über 25.000 Stätten gefunden, die in der Bibel beschrieben werden, die zusammenhängen mit der Geschichte des Alten Testaments. Und das ist eine coole Sache. Gottes Heilshandeln mit uns Menschen ist nicht irgendwo da draußen passiert, sondern hier in dieser Welt, in unserer Geschichte. Und das ist was wir überprüfen können. Sagt die Bibel die Wahrheit, wenn sie über diese Ereignisse spricht? Und die Tatsache ist, dass die Bibel immer, wenn sie historische Ereignisse oder Orte oder Personen beschreibt, dass es mit den Fakten, die wir gefunden haben, Archäologie, Geschichtsschreibung, dass es übereinstimmt. Man findet ständig irgendwelche Orte und Personen, Hinweise auf die, auch die Gebräuche, Ereignisse bestätigen alle, was die Bibel beschreibt. Ich war vor ein paar Jahren, so 6, 7 Jahren ist es schon her, war ich auf einer Konferenz und da ging es unter anderem um Wahrheit. Und es war spannend, da war ein Ägyptologe, David Rowell hieß der, war ein Engländer, der hat da für die BBC so eine sehr erfolgreiche Serie über Ägypten gemacht und der war nicht gläubig, der Mann. Der war kein Christ. Aber er ist durch seine Forschung zur Überzeugung gelangt, dass die Geschichte, wie sie im Alten Testament beschrieben wird, dass das der Wahrheit entspricht. Einfach durch seine Funde. Wie gesagt, man hat diese Dinge gefunden in Ägypten. Man hat die Gräber der Patriarchen, der Stammväter der 12 Stämme Israels, hat man gefunden. Und das Interessante war, wie es so üblich ist, bei allen waren die Überreste der Verstorbenen drinnen, aber die Grabbeigaben, die waren geraubt. Außer ein Grab hat man gefunden, so ein königliches Grab, da waren alle Grabbeigaben drinnen, was ungewöhnlich ist, aber der Leib hat gefehlt. Wie die Bibel uns das sagt. Josef hat gesagt, wenn ich sterbe, dann nehmt ihr meine Überreste wieder mit und begrabt mich im Land Israel. Er hat erzählt, man hat gefunden, dass in dieser Zeit, wo die 10 Plagen, Auszug Israels aus Ägypten berichtet wird, 10. Plage war, dass Gott den Erstgeborenen erschlagen hat bei all denen, die eben nicht das Passahlamm, das Blut des Lammes an den Türpfosten gestrichen hat. Ihr kennt die Geschichte. Und hat gesagt, in dieser Zeitperiode hat man verhältnismäßig mehr Gräber von Kleinkindern gefunden als zu allen anderen Zeiten. Und das Interessante war, das war überall in Ägypten so, bis auf die Gegend, wo Israel gewohnt hat. Da war es nicht so. Und verschiedene, also viele andere Dinge, die er gefunden hat in seiner Forschung, und er hat gesagt, ja, das beschreibt die Geschichte so, wie es wirklich war. Der bekannte jüdische Archäologe Nelson Glück hat gesagt, es kann kategorisch gesagt werden, dass keine archäologische Entdeckung jemals eine biblische Aussage widerlegt hat. Also wenn die Bibel über geschichtliche Fakten spricht, auch über naturwissenschaftliche Fakten in ihrer Sprache, über uns Menschen spricht, dann entspricht es der Wahrheit. Die Bibel gibt das wahrheitsgetreu wieder. Und deswegen würde ich sagen, das sind überprüfbare Dinge, würde ich sagen, ja, es ist vernünftig anzunehmen, dass die Bibel, auch wenn sie über geistliche Wahrheiten oder über geistliche Dinge spricht, dass sie uns da die Wahrheit sagt. Weil sie uns in all diesen anderen nachprüfbaren Dingen offensichtlich die Wahrheit sagt und es der Realität entspricht. Und darum geht es ja in der Bibel eigentlich, um geistliche Dinge. Die anderen sind eigentlich nur Beiwerk. Die Hauptaussage der Bibel ist Gottes Erlösungshandeln mit uns Menschen. Wie kommen Menschen in Beziehung mit Gott? Unser zweiter Punkt, die Bibel ist auch eine wunderbare Einheit und sie enthält keine Widersprüche, zumindest im Original. Es gibt solche Dinge, wo mal eine Null fehlt oder wo ein Schriftgelehrter mal einen Kopiefehler gemacht hat, wo sie die abgeschrieben haben. Und ihr wisst es, diese ganzen historischen Dokumente, die Schriften, die wir heute haben, sind ja die Originale. Wir haben heute nicht das Lukas-Evangelium, das Lukas geschrieben hat, sondern er hat es irgendwann mal geschrieben und dann wurde es immer wieder kopiert und weiter überliefert. Ist bei allen historischen Dokumenten so. Ob es jetzt die römischen Geschichtsschreiber sind oder die griechischen. Und so ist auch die Geschichte nicht der Bericht aus erster Hand, die Originale, die niedergeschrieben wurden. Es wurde weiter kopiert und da kann es schon mal vorkommen, dass so ein Historiker, der das kopiert, einen Kopiefehler macht. Aber es stimmt nicht, es wird ja immer wieder behauptet, die Bibel ist voller Fehler und voller Widersprüche. Habt ihr schon mal gehört, dass Menschen es sagen? Meine Frage ist immer, zum Beispiel, wo? Zeig mir einen Fehler. Zeig mir einen Widerspruch. Und wisst ihr was, die meisten Menschen, die so groß reden und das behaupten, haben keine Ahnung. Ja, habe ich irgendwo gehört. Ja, es sind Gerüchte. Und manchmal konstruieren liberale Theologen Widersprüche, die gar keine Widersprüche sind. Wo die Bibel sich ergänzt. Ich meine, wenn wir einen Augenzeugenbericht haben von einem Unfall, die Zeugen, die sagen nicht alle haargenau dasselbe. Es ergänzt sich. Und so ist es zum Beispiel auch, wenn wir die Evangelien lesen. Wo Lukas einen Bericht beschreibt und Matthäus einen anderen und bei dem einen hat Jesus auf dem Berg gepredigt, bei dem anderen im Feld, kann ich sagen, ja, das ist ein Widerspruch, wo hat er jetzt gepredigt? Und ich kann sagen, das ergänzt sich, er hat einmal am Berg gepredigt und ein anderes Mal am Feld gepredigt. Ne? Das war sein Dienst, er ist umhergezogen, er hat gepredigt. Das ist kein Widerspruch, das ergänzt sich. Ich habe noch nie mit jemandem geredet, der mir wirklich einen Fehler in der Bibel zeigen konnte. Und diese angeblichen Widersprüche kann man leicht erklären. Die Bibel ist fehlerfrei, die Bibel ist widerspruchsfrei, so wie wir es in einer Offenbarung, die von Gott kommt, erwarten würden. Im Gegensatz zu anderen Schriften. Wenn den Koran liest zum Beispiel, der widerspricht sich. Wir wissen, es gab frühere Suren, die der Prophet Mohammed niedergeschrieben hat und spätere. Bei den früheren, wo er noch gehofft hat, dass auch die Christen und die Juden ihn als Propheten anerkennen, da war er noch denen sehr gütig gestimmt. Und da hat er solche Dinge geschrieben, zum Beispiel Sure 2, Vers 257, da steht, zwingt keinen zum Glauben. Und deswegen sagen manche Vertreter des Islam, sagen ja, der Islam ist eine friedliche Religion, guckt mal hier, was der Prophet schreibt. Aber dann in seiner späteren Zeit, wo er gemerkt hat, dass die Juden und die Christen ihn nicht annehmen wollen, ist er immer gewalttätiger geworden in seiner Sprache. Sure 9, Vers 30 heißt zum Beispiel, bekämpft die, die nicht an Allah glauben. Sure 9, Vers 5, tötet die Götzendiener oder nehmt sie gefangen. Bekehren sie sich, dann lasst sie sich frei ausgehen. Ja, das klingt nicht mehr so, zwingt keinen zum Glauben. Das ist ein Widerspruch. Und deswegen ist es auch widersprüchlich. Die einen, die liberalen Moslems bei uns sagen, ja, es ist eine friedliche Religion, der predigt den Frieden und die im Nahen Osten glauben, sie kommen in den Himmel, weil sie sich irgendwo in ein Kaffeehaus oder wo in die Luft sprengen und da ein paar Ungläubige umbringen. Das sind Widersprüche offensichtlich. Wachturmgesellschaft, der Prophet der Zeugen Jehovas. Ich habe ein ganzes Buch daheim, wo der Autor nur aus Zitaten, nur aus der Wachturmliteratur zeigt, wie sie sich ständig widersprechen. Einmal das sagen, dann das Gegenteil, dann wieder das. Das Ende der Welt war einmal für 1914 prophezeit, dann 1925, dann 1975 und ist noch immer nicht eingetroffen. Das ist kein guter Prophet. Dabei haben diese ganzen Bücher eigentlich nur einen oder wenige Autoren. Die Bibel ist faszinierend. Die Bibel besteht aus 66 Büchern von unterschiedlichen Autoren, die geschrieben wurden über einen Zeitraum von über 1500 Jahren, 60 Generationen, von 40 verschiedenen Autoren, von ganz unterschiedlichem Hintergrund. Ein König, ein Hirte, ein Fischer, ein Beamter, ganz unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. Wurde geschrieben auf 3 Kontinenten, in 3 verschiedenen Sprachen, zu vielen verschiedenen Themen, die sehr kontroversiell sind. Und doch ist eine wunderbare Einheit. In der ganzen Bibel finden wir die eine Geschichte von Gottes Erlösungshandeln mit uns Menschen. Und die ganze Bibel dreht sich um Jesus. Das Alte Testament weist auf ihn hin und das Neue Testament beschreibt es, was er für uns getan hat und erklärt es, was er für uns getan hat. Aber es ist eine wunderbare Einheit. Und das muss man erklären können mal. Das ist was Übernatürliches. Nehmen wir an, nur wir, weiß nicht, 30, 40 Leute, die wir hier sitzen. Wir würden irgendein Thema diskutieren, sagen wir Todesstrafe. Ich glaube, wir würden ganz unterschiedliche Meinungen und Standpunkte, und da wäre keine Einheit da. Nur bei uns wenigen. Und wir kommen alle aus derselben Kultur und sprechen dieselbe Sprache, kommen aus einem ähnlichen Hintergrund. Muss man erklären. Bibel haben wir 1500 Jahre, 40 Autoren, unterschiedliche Hintergründe und es ist eine wunderbare Einheit da, eine wunderbare Linie. Das ist übernatürlich. Und das ist was, was wir erwarten würden von einem Buch, das von Gott kommt. Dass wirklich ein roter Faden drin ist, dass da Einheit drin ist, dass er sich eben nicht widerspricht und konfus mal das sagt, wie es in anderer Literatur ist. Und als dritten Punkt wollen wir uns anschauen noch weitere übernatürliche Eigenschaften, die auf einen göttlichen Autor hindeuten. Das erste, was wir uns da anschauen und für mich der stärkste Beweis, dass die Bibel Gottes Wort ist überhaupt, ist erfüllte Prophetie, wie der Davis gesagt hat. Die Bibel enthält hunderte von Prophetien, die teilweise hunderte Jahre vor ihrer Erfüllung geschrieben wurden und die sind haargenau erfüllt. Und das ist was, das deutet für mich hin auf einen Autor, der außerhalb von Raum und von Zeit ist. Wenn einer hunderte Jahre zuvor vorhersagen kann, was passieren wird und das trifft genauso ein, muss ich sagen, das ist nicht menschlich. Das ist göttlich. Ein paar Beispiele. Es gibt historische, geschichtliche Prophetien in der Bibel. Zum Beispiel der König Kyros, der Perserkönig. 700 Jahre vor Christus hat der Prophet Jesaja prophezeit, dass ein Mann namens Kyros den Befehl geben wird, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. Prophet Jesaja, erste Prophetenbuch, das längste Prophetenbuch in der Bibel, in Kapitel 44 und Anfang von Kapitel 45 finden wir das. Ich lese euch das kurz mal vor, einfach, dass ihr seht, dass es wirklich stimmt, was ich hier sage. Da geht es darum, dass Gott spricht und da heißt es, Kapitel 44, Vers 28, der von Kyros spricht, also er nennt diesen König bei Namen, bevor er noch überhaupt geboren wurde, sagt er, von Kyros spricht mein Hirt, er wird es ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde aufgebaut und der Grundstein des Tempels werde gelegt. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner Rechten ergriffen habe, um Nationen vor ihm zu unterwerfen, und die Hüften der Könige entgürte ich, um Türen vor ihm zu öffnen und Tore bleiben nicht verschlossen. Ich werde vor dir herziehen und werde die Ringmauern einebnen, eherne Türen werde ich zerbrechen, eherne Riegel zerschlagen und so weiter und so fort. Also er prophezeit dass diesem König, dass er die Welt regieren wird im Prinzip. Und er sagt, ich gebe dir den Befehl oder der wird den Befehl geben, die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen, nachdem Jerusalem zerstört war von den Babyloniern. Das Interessante ist, zur Zeit Jesajas, wie wir wissen, war Jerusalem und der Tempel noch gar nicht zerstört. Und die Perser, von denen der Kyros König war, die waren überhaupt nicht an der Macht. Noch nicht mal die Babylonier waren an der Macht, die Jerusalem und den Tempel zerstört haben. Sondern die Assyrer waren damals, zur Zeit von Jesaja, an der Macht. Und erst 120 Jahre später, nämlich 586 vor Christus, wurde Jerusalem von den Babyloniern erobert unter dem König Nebukadnezar und der Tempel wurde zerstört und die Mauer wurde eingerissen und die Bevölkerung wurde gefangen weggeführt. Und dann später wurde das babylonische Reich von den Medern und Persern erobert und 536 haben die Jerusalem erobert und dann hat der Perserkönig Kyros den Befehl gegeben, den Tempel wieder aufzubauen. Das war 160 Jahre, nachdem der Prophet das prophezeit hat. Ist für mich ziemlich übernatürlich. Die Erfüllung könnt ihr lesen in Esra Kapitel 1, da wird es beschrieben. Zweite so historische Prophetie, ein Beispiel dafür, ist über die Stadt Tyrus. Die Tyrer waren eine Seemacht in der Antike, haben das Mittelmeer kontrolliert, waren sehr reich. Der Prophet Hesekiel prophezeit darüber, oder Gott durch den Propheten Hesekiel. Hesekiel 26. Jesaja, längste Prophetenbuch, Jeremia, seine Klagelieder, und dann kommt der Prophet Hesekiel. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das Ganze hier vorlesen soll. Ich lese einfach ab Vers 7, so ein Detail vor aus dieser Prophetie. Ist das ganze Kapitel 26. Denn so spricht der Herr, siehe, ich lasse Nebukadnezar, den König von Babel, den König der Könige von Norden her über Tyrus kommen, mit Pferden und Wagen und Reitern und Aufgebot von viel Volk. Und er wird Belagerungstürme gegen dich aufschütten, einen Belagerungswall und so weiter und so fort. Sie werden dein Vermögen rauben. Ich werde dich zu einem kahlen Felsen machen, ein Trockenplatz für Netze sollst du werden. Du sollst nicht mehr aufgebaut werden. Und so eine sehr konkrete Prophetie, könnt ihr selber durchlesen, sehr konkrete Prophetie, was mit dieser Stadt passieren wird. Es wird gesagt, dass der König Nebukadnezar die Stadt zerstören wird. Die Stadt Tyrus, die lag auf dem Festland. Ist interessant, dass auf der Insel vor dem Festland, die hat auch noch zur Stadt gehört, also Tyrus war so eine doppelte Stadt auf dem Festland, und dann gab es noch Leute, die da auf der Insel gewohnt haben vor dem Festland. Aber König Nebukadnezar wird diese Stadt Tyrus zerstören. Er sagt, viele Nationen werden gegen Tyrus kommen in dieser Prophetie. Er wird so einen kahlen Felsen machen. Die Fischer werden ihre Netze trocknen. Ihr Schutt wird ins Wasser geschüttet werden. Sie wird nicht mehr aufgebaut werden und nicht mehr wiedergefunden werden. Also sie wird total zerstört sein. Was ist passiert? Ein Jahr nach dieser Prophetie ist der Babylonier König Nebukadnezar gegen die Stadt gekommen, hat die Stadt Tyrus belagert, die Stadt auf dem Festland. 13 Jahre lang hat es gedauert und hat sie letztlich eingenommen und zerstört. Es war die Unabhängigkeit von Tyrus. Später, wie gesagt, haben die Perser die Babylonier unterworfen. Und dann 250 Jahre, nachdem das Festlandstadt Tyrus von Nebukadnezar zerstört wurde, kam Alexander der Große von Griechenland, hat die Welt erobert. Und er hat diese Inselstadt Tyrus belagert. Und was da passiert ist, er hat den ganzen Schutt von der Festlandstadt, die zerstört war, genommen und hat ihn ins Meer geschmissen, den Schutt, um einen Weg zu bahnen zu dieser Insel, um die einnehmen zu können. Und hat praktisch die Insel zu einer Halbinsel gemacht, hat sie mit dem Festland verbunden. Und dann in einem 7 Monate langen Kampf und Belagerung wurde dann auch diese Insel eingenommen und zerstört. Und das antike Tyrus wurde nie wieder aufgebaut. Ist ein Ort, wo Fischer ihre Netze ausbreiten. Ist ein kahler Felsen, wie es beschrieben wird in dieser Prophetie. Also es ist eine sehr konkrete Prophetie und können wir nachvollziehen aus der griechischen Geschichtsschreibung, auch von den Babyloniern. Das ist wirklich so eingetroffen, wie es beschrieben ist, wie es prophezeit ist. Drittes Beispiel für Prophetie, und das ist für mich noch eindrücklicher, das sind die messianischen Prophetien. Messias ist der verheißene Retter im Alten Testament. Das ganze Alte Testament weist auf einen Retter hin, der die Menschen erlösen wird. Das ist Jesus. Er hat all diese Prophetien erfüllt. Ich hoffe, er hat sie nicht überfüllt, er hat ganz gut da reingepasst. Hat sie nämlich genau erfüllt, wie es beschrieben ist. Das Alte Testament ist voller Prophezeiungen über Jesus. Über 300 Prophetien, die zum Teil sehr, sehr spezifisch sind, bis ins Detail. Und Jesus hat die bis ins Detail erfüllt. Ein Autor, so ein, ich glaube, Mathematiker ist der, Peter Stoner, der hat eine Wahrscheinlichkeitsrechnung angestellt, dass nur 8 von diesen Prophetien zufällig erfüllt wird. Von irgendeinem Menschen in der Geschichte. Und er hat hier 8 Prophetien genommen. Zum Beispiel dass der Messias, dass der Retter geboren wird in Bethlehem, wird den Propheten Micha, Kapitel 5, prophezeit. Ist eine sehr konkrete Prophetie, oder? Hat auch kein Mensch darauf Einfluss, wo er geboren wird. Ne? Bibel sagt, der Messias wird in Bethlehem geboren werden. Er wird einen Vorläufer haben, Johannes der Täufer, ne, hat das erfüllt, Malachi 3, dass er auf einen Esel nach Jerusalem einziehen wird, ist in Sacharja prophezeit, dass er von einem Freund verraten wird und für 30 Silberstücke konkret verkauft werden wird, Sacharja 7. Diese Silberstücke werden dann in den Tempel geworfen, wird in Sacharja 11 prophezeit. Er wird still sein vor seinen Anklägern, Jesaja 53, und seine Hände und Füße werden durchbohrt, Psalm 22. Ja, ist sehr konkret. Und dieser Peter Stone hat ausgerechnet die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch in der ganzen Menschheitsgeschichte alle 8 Prophetien gleichzeitig erfüllt, ist 1 zu 10 hoch 17. Also eine 10 mit 17 Nullen. Er hat auch ausgerechnet, dass ein Mensch 48 dieser über 300 Prophetien zufällig erfüllt, ist 1 zu 10 hoch 157. Also 157 Nullen. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Die Wissenschaft, Naturwissenschaft spricht ab 1 zu 10 hoch 50 von Unmöglichkeit. Also wie wahrscheinlich ist es, dass sich 300 Prophetien, spezifische Prophetien, zufällig erfüllen? Es ist unmöglich. Da ist was Göttliches drin in dem Ganzen. Das ist sehr spezifisch auch. Das kann niemand beeinflussen, wo er geboren wird, wie er sterben wird, um wie viel Geld er verraten wird. Können vielleicht sagen, manche Dinge können wir noch manipulieren, dass er auf einen Esel reitet und nicht auf ein Pferd nach Jerusalem, aber dann viele Dinge eben nicht. Dass er geboren wird in Bethlehem, dass er aufgewachsen ist in Nazareth, dass er nach Ägypten fliehen wird, der Kindermord, den Herodes der Große veranstaltet hat, um Jesus umzubringen. All das ist prophezeit. Jesaja 53, Psalm 22, wo die Kreuzigung, Details der Kreuzigung beschrieben werden, bevor die überhaupt erfunden war. Dass sie sein Gewand teilen werden, bevor er gekreuzigt wird. Dass er gekreuzigt wird mit Verbrechern. All diese Details waren konkret vorhergesagt. Dass er im Grab eines Reichen liegen wird, Jesaja 53. Ist unmöglich, dass ein Mensch diese Details teilweise hunderte Jahre zuvor erratet. Nee, das sind Prophetien, das kommt von Gott. Das sind wieder Informationen, die von jemandem kommen, der außerhalb von Raum und Zeit ist. Das ist zumindest die einzig vernünftige Erklärung. Für mich beweisen diese Prophetien, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Von jemandem geschrieben oder inspiriert zumindest, der außerhalb von Raum und Zeit ist. Und für mich beweist es auch ohne Zweifel, dass Jesus wirklich der verheißene Retter ist. Weil er hat es alles erfüllt, ohne Zweifel. Weitere Sache, zweite Sache, die bemerkenswert ist an der Bibel, ist ihre Bewahrung, ihre Unzerstörbarkeit. Obwohl viele versucht haben, die Bibel auszulöschen, obwohl sie ursprünglich auf Papyrus geschrieben wurde, vergängliches Material und von Hand kopiert wurde. Leute, was wir hier in den Händen halten, ist es am besten überlieferte antike Dokument bei weitem. Bei weitem. Es gibt mehr Manuskripte, das heißt Abschriften von der Bibel, als von jedem anderen antiken Dokument. Na, wir haben nicht mehr das Original, aber wir haben Abschriften. Und zwar gibt es über 5000 in der griechischen Originalsprache vom Neuen Testament. Und über 24.000, wenn man Übersetzungen mit dazu nimmt. Und die ältesten Abschriften, die wir haben, sind nur 40 Jahre von dem Original entfernt. Das ist kein großer Zeitraum, das ist eine Generation. Also der es abgeschrieben hat, der konnte den Lukas noch kennen, der das Original geschrieben hat. Das ist kein langer Zeitraum. Wenn man das vergleicht, das am zweitbesten überlieferte historische oder antike Dokument zumindest, ist die Iliad von Homer oder Homer. Von dem gibt es 643 Manuskripte, Abschriften. Im Vergleich zu 24.000, ein bisschen weniger. Und das älteste Manuskript, was wir von der Iliad haben, ist 500 Jahre vom Original entfernt, im Vergleich zu 40 Jahre von der Bibel. Nur so mal die Größenordnung, ein Vergleich. Es ist das am besten überlieferte antike Dokument. Und dann haben wir noch 40.000 Zitate von den Kirchenvätern. Allein dadurch kann man, glaube ich, bis auf 8 Verse das ganze Neue Testament rekonstruieren. Die textkritische Wissenschaft sagt, sie kann den Urtext des Neuen Testamentes, den ursprünglichen Text, mit mindestens 99% Genauigkeit rekonstruieren. Den originalen Text, der niedergeschrieben wurde. Das ist erstaunlich. Das ist einzigartig. Und auch das Alte Testament wurde ohne Fehler oder fast ohne Fehler überliefert. 1948 hat ein Hirtenjunge in der Gegend ums Tote Meer, da gibt es viele Höhlen, und hat in diesen Höhlen Tonkrüge gefunden mit alten Schriftrollen. Schriftrollen von Qumran. Und da wurden unter anderem Schriftrollen gefunden mit den biblischen Texten, alttestamentlichen Texten. Die waren 1000 Jahre älter als der Text, den die damals hatten. Der sogenannte Masoretentext, der traditionelle Text, der von den Juden überliefert wurde. Also 1000 Jahre Unterschied. Und dann konnten die vergleichen. Wie sehr wurde dieser Text verändert innerhalb von 1000 Jahren? Und sie sind drauf gekommen, das ist fast identisch. Also kleine Abschreibfehler, so ganz winzige Sachen, aber das berührt eigentlich nichts Wesentliches. Ist fast identisch. Hängt damit zusammen, dass die Schriftgelehrten, die die Schriften kopiert haben, dass die geglaubt haben, das ist Gottes Wort. Und deswegen waren sie sehr sorgfältig. Die jüdischen Schriftgelehrten haben nicht Satz für Satz abgeschrieben, sondern Buchstabe für Buchstabe. Und ihr wisst, dass die jüdischen Schriftzeichen auch einen Zahlenwert haben. Nach jedem Wort haben sie den Zahlenwert zusammengezählt und haben verglichen, Original und Abschrift. Nach jedem Satz haben sie dasselbe getan und nach jeder Seite nochmal. Und wenn da irgendwo ein Fehler drin war, haben sie das ganze Ding weggeschmissen, mussten ein Bad nehmen, neue Schriftrolle und haben von vorne angefangen. Deswegen ist es so genau überliefert. Ich behaupte, Gott hat sein Wort bewahrt, dass wir das haben können. Die Bibel hat ihre politischen Gegner überlebt. Wie viele Systeme, Diktatoren wollten schon die Bibel auslöschen. Die Römer, kommunistische Regimes, hat nicht funktioniert. Wir haben sie immer noch. Philosophischen Gegner. Das ist eine tolle Geschichte. Voltaire, der hat im 18. Jahrhundert gesagt, war ein Bibelkritiker, hat gesagt, innerhalb von 100 Jahren nach seinem Tod wird es mit dem Christentum und mit der Bibel vorbei sein. Und das Lustige daran ist, 50 Jahre nach seinem Tod hat die Genfer Bibelgesellschaft sein Haus gekauft und hat begonnen, mit seiner Druckerpresse Bibel zu produzieren. Gott hat sein Wort, seine Offenbarung bewahrt, dass wir sie haben dürfen. Dritter Punkt, die Verbreitung der Bibel. Kein anderes Buch in der Welt wurde so oft übersetzt und gedruckt wie die Bibel. Es gibt über 2,5 Milliarden Kopien, die gedruckt wurden von diesem Buch hier, in über 700 Sprachen. Und das ist jetzt kein super starkes Argument, aber man kann erwarten, dass ein Buch, das wirklich von Gott kommt, wirklich den geistlichen Bedürfnissen von den Menschen entspricht. Und die Verbreitung, die spricht dafür. Vierter Punkt ist die moralische Überlegenheit der Bibel. Es gibt kein anderes heiliges Buch in dieser Welt, das so einen hohen Standard hat von Gerechtigkeit und Liebe und Reinheit. Alle Menschen erkennen das an, selbst die Kritiker sagen, ja, Jesus war ein guter Lehrer. Man, die Bergpredigt, das, was Jesus gelehrt hat, es gibt nichts Vergleichliches in der Geschichte. Und das würden wir erwarten von einem Buch, das Gott uns gibt, wo Gott uns sagt, wie wir Menschen heil leben können. Fünfter Punkt ist, die Bibel ist ein dynamisches Buch. Paulus schreibt es hier. Es wirkt in euch, den Glaubenden. Verändernde Kraft von Gottes Wort, von dem, was Jesus für uns getan hat, von der Botschaft der Bibel. Im Leben von den Menschen, die es umsetzen im Glauben. Jeder von uns kann es bezeugen, wie Gott uns verändert hat, wie Gottes Wort uns verändert, seine Wahrheit. Sechster Punkt hängt damit zusammen, die Menschen finden Heil in der Botschaft der Bibel. Jeder Mensch sehnt sich danach zu verstehen, wo er herkommt, wo er hingeht, wozu er da ist. Was passiert mit mir, wenn ich sterbe? Leben nach dem Tod? In der Bibel haben wir die einzige Antwort, einzige wirkliche, glaubwürdige Antwort. Durch das Leben Jesu, seinen Tod und die Auferstehung werden alle großen Fragen, alle tiefsten Fragen beantwortet. Ich behaupte, keine andere Religion gibt eine glaubwürdige Antwort auf Vergebung. Große Frage ist, was machen wir mit unserer Schuld? Wie werden wir unsere Sünden los? Ich meine, die Leute, die sagen, du musst immer wieder geboren werden, jedes Baby ist genauso blöd wie jedes andere. Und jeder Mensch ist genauso ein Sünder wie jeder andere. Das funktioniert nicht. Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Wir haben einen auferstandenen Herrn. Ich habe mal die Geschichte gehört von einem Moslem, der sich zu Jesus bekehrt hat. Und er wurde gefragt, ja, warum hat er das getan? Und er hat gesagt, stell dir vor, du kommst an eine Wegkreuzung, da liegt ein toter Mann und es steht ein Lebendiger dort und wen fragst du nach dem Weg? Jesus lebt. Deswegen haben auch wir eine Auferstehungshoffnung, dass er uns auferwecken wird, wenn wir sterben. Wir haben eine reale Hoffnung. Große Frage, wer nimmt uns unsere Schuld ab? Die Bibel sagt uns, Jesus hat dafür bezahlt. Für deine ganze Lebensschuld. Wir wissen, wir können es nicht abarbeiten, aber Jesus hat es für uns getan. Und deswegen haben wir Hoffnung. Für ein ewiges Leben, für Gemeinschaft mit Gott. Und auf das können wir bezeugen. Wir sind dem auferstandenen Jesus begegnet, oder? Wir haben ihn erlebt. Ich weiß, dass Jesus lebt. Ich weiß, dass das stimmt, was in der Bibel steht, weil ich das erfahren habe. Und ich erfahren habe, dass Jesus genauso ist, wie er sich beschreibt. Und genauso mit uns wirkt in unserem Leben. Letztes Argument. Argument, dass es keine andere vernünftige Alternative für den Ursprung der Bibel gibt, das zu erklären. Ich glaube, John Wesley war der Erste, der dieses Argument verwendet hat. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Herkunft der Bibel zu erklären. Es kann von guten Menschen niedergeschrieben sein oder von mir aus von Engeln, anderen geistlichen Wesen oder irgendwelche bösen Wesen oder böse Menschen haben es niedergeschrieben oder Gott. Das sind so alle Alternativen, die es gibt. Sind die einzigen Möglichkeiten. Und das Argument ist, wir können eigentlich gute Menschen oder Engel als Erfinder der Bibel ausschließen, weil die Autoren der Bibel behaupten, dass es Gottes Wort ist. Und wenn es gute Menschen sind oder Engel, dann werden sie nicht lügen. Deswegen können sie nicht die Quelle sein der Bibel. Okay? Und wir können auch schlechte Menschen oder Dämonen ausschließen. Denn die würden ganz sicher nicht so ein Buch schreiben, das den höchsten Standard für Liebe und Reinheit und Gerechtigkeit vertritt, den es gibt in dieser Welt. Ein Buch, das befiehlt, Gott zu lieben und Gott zu ehren, das uns als Sünder darstellt und unsere Selbstsucht verdammt. Und dass, wenn das böse Menschen oder Dämonen sind, dass die Autoren zu ewiger Verdammnis verdammt. Ist nicht wahrscheinlich, dass jemand sowas schreibt, seine eigene Verdammnis. Deswegen ist die einzige vernünftige Alternative, dass wirklich Gott der Autor der Bibel ist, so wie er das behauptet in seinem Wort. Vielleicht als Ergänzung, als letzten, wirklich letzten Punkt. C.S. Lewis und Josh McDowell haben eine ähnliche Argumentation in Bezug auf die Person Jesu angewandt, der das zentrale Thema der Bibel ist. Und es hängt auch damit zusammen, weil Jesus hat die Bibel als Gottes Wort anerkannt und hat auch behauptet, dass es Gottes Wort ist. Hat es als Gottes Wort zitiert, das Alte Testament und natürlich seine eigenen Worte. Er hat für sich beansprucht, Gott zu sein. Und diese Autoren haben gesagt, es gibt nur drei Alternativen, wer Jesus sein kann. Jesus hat sehr radikale Aussagen gemacht. Er hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist eine ziemlich krasse Aussage. Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Auch ziemlich krass für den Menschen. Jesus hat gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Ich bin eins mit Gott von derselben Natur. Ich bin Gott. Es gibt nur drei Alternativen. Entweder war Jesus ein völlig abgedrehter Spinner, oder er war ein Lügner, oder er war das, was er behauptet hat zu sein, nämlich wirklich Gottes Sohn. Und der C.S. Lewis schreibt, ich zitiere ihn hier, ich versuche hier jeden davon abzuhalten, dass er etwas wirklich Dummes sagt, was die Menschen oft über ihn, das heißt Jesus, sagen. Also ich bin bereit, Jesus als großen Morallehrer anzunehmen, aber nicht seinen Anspruch, Gott zu sein. Das ist eine Sache, die wir nicht sagen dürfen. Ein Mensch, der nur ein Mensch war und derartige Dinge gesagt hat wie Jesus, würde kein großer moralischer Lehrer sein. Entweder er wäre ein Spinner auf derselben Ebene wie ein Mensch, der behauptet, ein hartgekochtes Ei zu sein, oder er wäre der Teufel der Hölle persönlich. Du musst deine Entscheidung treffen. Entweder war und ist dieser Mensch der Sohn Gottes oder ist ein Verrückter oder etwas Schlimmeres. Du kannst ihn einsperren als Irren, du kannst ihn anspucken und als einen Dämonen umbringen oder du kannst zu seinen Füßen niederfallen und ihn Herrn und Gott nennen. Aber lasst uns nicht mit irgendeinem Unsinn kommen, dass er ein großer menschlicher Lehrer war. Das hat er uns nicht offen gelassen, schreibt C.S. Lewis, dieser große Denker. Und Josh McDowell führt in seinem Buch Wer war dieser Mensch, diesen Gedanken weiter aus. Er sagt, Jesus hat beansprucht, Gott zu sein. Und er ließ keine andere Möglichkeit offen. Also sein Anspruch muss entweder wahr sein oder falsch sein. Also ist das was, schreibt er, worüber wir ernst nachdenken sollten. Die Frage Jesu und seine Jünger, aber was sagt ihr, wer ich bin, bietet mehrere Alternativen. Nehmen wir zuerst an, dass sein Anspruch, Gott zu sein, falsch war. Wenn er falsch war, dann haben wir zwei und nur zwei Alternativen. Entweder wusste er, dass es falsch war, oder er wusste nicht, dass es falsch war. Falls Jesus wusste, dass er nicht Gott war, als er seine Behauptungen aufstellte, hat er gelogen und seine Nachfolger bewusst getäuscht. Aber wenn er ein Lügner war, dann war er auch ein Heuchler, weil er anderen gesagt hat, ehrlich zu sein, was immer es kostet, während er selbst eine riesige Lüge gelebt hat und gelehrt hat. Und eigentlich ist es noch schlimmer, weil er anderen gesagt hat, sie sollen ihm vertrauen für ihr persönliches Heil. Also wäre er unaussprechlich böse gewesen eigentlich, wenn er ein Lügner gewesen wäre. Und er wäre auch ein Tor gewesen, weil ihn seine Behauptung, Gott zu sein, ans Kreuz gebracht hat. Ganz sicher wäre er kein guter Lehrer gewesen, wenn er die Leute belogen hätte. Zweite Möglichkeit wäre, Jesus war ein Verrückter. Irgendwie so ein Geistesgestörter, der nur gedacht hat, er wäre Gott, aber es nicht war. Aber auch hier, alles was wir über Jesus lesen, was er gelehrt hat, was er getan hat, da ist eine Tiefe, da ist eine Klarheit, da ist eine Wahrheit, eine moralische Größe drin. Das sind ja die Worte irgendeines verwirrten Geistesgestörten, die wir hier in Evangelien lesen. Und da stimmen eigentlich alle darüber überein, dass Jesus ein großer Lehrer war. Also wenn er kein Irrer war, war er dann ein Lügner. Auch wenn er ein Lügner wäre, wäre er kein großer Lehrer gewesen. Also bleibt nur mal eines. Einzige Alternative, dass er wirklich der war, der er behauptet hat zu sein. Und das ist unser Herr und Gott. Und das hat uns bewiesen durch die Auferstehung. Und wenn das so ist, dann müssen wir uns vor ihm beugen und müssen ihn anbeten. Und das wollen wir jetzt noch tun zum Abschluss. Noch ein Lied zum Abschluss singen zu ihm, zu seiner Ehre. Jesus ist der, der er behauptet hat zu sein. Und wir haben allen Grund anzunehmen, vernünftig anzunehmen, dass das wirklich Gottes Wort ist. So wie es beansprucht. Also lass es uns lesen und es studieren und unser Leben danach ausrichten. Es gibt keinen besseren Weg, keine bessere Art zu leben. Das ist Heil, was wir hier lesen. Es ist Heil, so zu leben. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir sind so reich beschenkt und wir nehmen es oft so selbstverständlich. Und Gott, doch haben andere Menschen ihr Leben gegeben dafür, dass wir diese Bibel in unseren Händen halten. Und ich bitte dich, Gott, dass wir Menschen sind, die es schätzen und die es lesen und die sich freuen, dass Gott zu uns spricht, dass wir wirklich Wahrheit haben dürfen, dass wir lernen dürfen, wie wir heil leben dürfen von unserem Konstrukteur, der dir die Betriebsanleitung geschrieben hat, der da weiß, wie wir am besten funktionieren. Und so bitte ich dich, Herr, wenn wir zusammenkommen, dein Wort studieren, dass du uns immer mehr offenbarst und dass wir dich immer besser kennenlernen, Jesus. Und gib uns einen Hunger nach deinem Wort. Darum bitte ich dich in Jesu Namen.